Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Im Schwäbischen gibt es ein Wort für die großen Leute, ich meine es nicht körperlich lang, sondern die Großen, die also die Welt bewegen, das sind die Großkopfigen. Jeder weiß, das ist nicht ein Kahlköpfiger, es ist auch nicht ein Dickköpfiger, auch nicht ein Schmalköpfiger oder ja, ein Großköpfiger ist einfach einer mit dem großen Namen. Berühmt in der Welt, ein gekröntes Haupt, könnte man fast sagen. Wir haben da so eine Abkürzung VIP, die VIP-Leute. Very important person, das sind ganz wichtige Leute. Und die treten ja immer so auf, dass man denkt, wow, Bodyguards rechts und links und ein riesen Tross noch hinterrein und die Fotografen rechts und links und da vorne, dass ja alles auch im Bild aufgehalten wird. Die bekommen immer einen großen Bahnhof. Manche einen roten Teppich, ja. Oh, das sind also, die steigen dann irgendwo ab, nicht irgendwo. Nein, Palasthotel oder sonst irgendwas ist für die gerade gut genug. Ich denke noch zurück, in den 60er Jahren kam, in Stuttgart war das, wurde angekündigt, die Queen of England, die kommt vorbei. Oh, was haben wir geguckt, wo kommt sie denn? Heilbronner Straße, das ist eine ganz große, vierspurige Straße aus Stuttgart raus. Und dann haben wir geguckt, wann kommt sie denn? Ah, an dem Tag, 12 Uhr, da sind wir schon Zähne da gestanden. War alles abgesperrt und wir guckten uns den Kopf hier und die Augen aus dem Kopf raus, wo kommt sie denn, rechts oder links? Da haben sie alle auf die Richtung gezeigt, da kam ab und zu mal so ein blaue Mäuse mit Blaulicht vorbei, da haben wir gedacht, irgendwann muss sie doch kommen. Es wurde 11 Uhr, es wurde 11:30 Uhr, wir standen. Und dann auf einmal kam nochmal so ein richtiger Pulk an Polizeiautos und Motorrädern und dann auf einmal kam die. Boah, wir haben gestaunt, die stand in so einem Pullman und offene Kabine und dann dachten wir, sie winkte so mit ihrem Handschuh, beschuhten Handschuh, Hand und winkte so und schwupp, war sie vorbei. Irgendwo auf dem Parksattel abgebogen zum großen Hotel. Ja, das sind die Großen, wenn wir sie so sehen. Ich denke an die Werder-Mannschaft, bin ja Schiedsrichter auch hier, also bei Werder und dann war 2003, 2004 ja das Double, nicht? Oh, da ging die ganze Stadt, also war in Alarmbereitschaft. Und wir waren auf dem Marktplatz natürlich, wie es gehört als Werder-Fan und sind dort rumgeturnt und ach war das, Stunde um Stunde haben wir dort ausgeharrt, die ganze Stadt vom ganzen Rathaus und dann den Sieger aber richtig hochleben lassen. Die sind natürlich nachher ins Parkhotel, nicht irgendwo in der Absteige, Jugendherberge oder sonst irgendwas. Ja, heute kommt aber jetzt nicht nur der Kanzler oder irgendeine Größe dieser Welt. Heute kommt die Nummer 1. Der Kanzler aller Kanzler, der Präsident aller Präsidenten, der König aller Könige, dem keiner das Wasser reichen kann. Und das heißt dann, Philipper 2, alle werden einmal ihre Knie vor ihm beugen. Gewaltig. Ja, wo wird er absteigen? Wo nimmt er Quartier? Dieser König aller Könige, Jesus Christus. Parkhotel? Atlantis? Schon neu gemacht, ne? Das wäre ja auch so richtig gut. Nein, der hat eine ganz andere Adresse, du. Da wirst du staunen. Er mag das Privatquartier. Das denken, huch, Privatquartier? Etwa bei mir? Ganz genau. Bei dir und bei mir. Wenn wir ihm nur die Tür aufmachen. Wenn wir ihn einlassen. Der steht da und klopft an. Manche hören es gar nicht, weil der Fernseher so laut ist. Manche hören es auch gar nicht, weil sie gar nicht da sind. Andere hören es und sagen, nee, kauf nichts. Vertreterbesuch, nein, da wollen wir nicht reinlassen. Ja, so ist das. Er möchte zu uns kommen. Und wenn wir jetzt auf diese Advents Andacht oder auch Adventssonntage haben, dann haben die frühen Kirchen hier ab dem Toten Sonntag eine Fastenzeit bis Epiphanias gehabt. Kennt man heute gar nicht, heute ist ja Einkaufszeit, nicht? Wenn es um Advent und Weihnachten geht. Aber damals war das so, da hatte man sich dessen bewusst gemacht, wer kommt denn da überhaupt? Und jetzt habe ich eine Stelle, die ist euch dran. Ich habe nur einen anderen Text genommen, nicht den Matthäus-Text, sondern der in den Perikopen drin steht, sondern den Lukas-Text. Wollen wir uns einfach mal die Neuigkeiten vom Adventsesel anschauen. Der hat mich bewegt und beschäftigt. Da ist ein Esel dabei. Und der hat doch manches, wo wir sagen können, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Wir wollen, ist es noch möglich, ein drittes Mal aufzustehen? Dann wollen wir das doch. Ich habe auf dem Beipackzettel hier, man braucht also nicht rätseln, sondern darf auch mitlesen. Lukas 19, 29 bis 38. Diese wunderbare Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt. Sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los, bringt es her zu mir. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr denn das Tier los? Dann sagt der Herr, bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen: Warum binden wir das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen, setzten Jesus darauf. Als er nun herumzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölberges war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben und lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobet sei der, da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Lieber Herr, öffne uns jetzt dieses Wort und gib Licht von oben. Amen. Wir sitzen uns wieder. Ja, ich habe, übrigens, das ist jetzt nicht irgendwie etwas Besonderes gewesen. Damals, wir hätten ja gesagt, also wenn der König kommt, dann muss er auf einen richtigen Araber, schwarz war am schwertesten, kommen. Ein richtiger, vollblütiger. Nein, damals sind die Könige, kann man in 2. Samuel nachlesen, auf einem Esel geritten. Sie wollten der erste Diener im Staat sein. Das drückt das ein Stück weit aus. Also deswegen braucht uns das nicht irgendwie bekümmern jetzt hier. Ich habe 5 Punkte mitgebracht. Adventsbindungen, Adventsführungen, Adventsgewissheit, Adventsfrage, Adventsbedarf. Jetzt sagt der Herr Jesus, ein erstes Adventsbindungen, geht in das Dorf, bindet diesen Esel los. Jetzt dieses Wörtlein angebunden hat mich getroffen. Es zeigt doch eigentlich unsere Lage, in der wir sind. Wir denken, huch, was ist jetzt los? Wo sind wir angebunden? Jeder von uns ist angebunden massiv an unsere Sünde. Da kann man ja furchtbar angebunden sein. Als Religions- und Biologielehrer habe ich immer über Thema Alkohol, Sucht und so weiter, haben wir Unterricht gemacht. Oh, was haben wir dort gesehen? Wie sind dort Menschen gebunden an Alkohol, Drogen? Geht ja noch viel, viel weiter. Die Sinnfrage steht ja damit im Raum. An Computerspiele, wo sie nicht mehr wegkommen. An Spielsucht überhaupt. Ja, ich könnte ja eine ganze Latte hier weitermachen. Der Esel hielt dieses Angebundensein ein Stück weit vielleicht auch als Normalität. Und manch einer von uns, der so in diesen trüben Bindungen rumfischt, denkt vielleicht auch, hör, ich bin normal. Bin ganz normal. Und wie die Jünger dann zum Esel kamen, sagten sie vielleicht sich auch, jetzt geht für den Esel doch eine ganz neue Welt auf. Fängt ganz neu an. Du musst nicht mehr dein Lass als Lasttier laufen, sondern jetzt bist du derjenige, der den König aller Könige nach Jerusalem führt. Und dieser Jesus, ist für ein Bild gewesen, verkündigt uns die Loslösung, die Erlösung. Es gibt ja furchtbare Bindungen. Da ist ein Mann vielleicht an sein Geschäft gebunden. Die Familie ist ihm völlig egal, die Frau geht was weiß ich wohin. Männer, die für politisches Engagement und politische Dinge ihre Ehre und ihr Gewissen aufs Spiel setzen. Es gibt junge Männer, die gebunden sind an Mädchen, wo sie nicht mehr loskommen. Ich denke an die Gadarener, Lukas 8. Da kommt Jesus in die Gegend, das ist dieser Belastete, von dunklen Mächten Belastete. Und Jesus schickt diese in die Schweineherde, diese Dämonen. Da hätte man doch sagen können, ja, jetzt ist endlich diese dunkle Macht aus dieser Gegend weg. Und was machen die Gadarener? Jesus, geh doch bitte weg von uns. Was sind die gebunden gewesen als Geld? Liebe Gemeinde, wo sind wir gebunden? Martha und Maria vielleicht noch als letztes Beispiel angebunden. Vielleicht sagst du, na, okay, bin ich nicht gebunden, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht ist Martha und Maria, die Martha, die hat ja gewirbelt ohne Ende. 13 Mäuler und 14 mussten da gestopft werden. Aber Jesus sagt zu der Maria, sie hat das gute Teil erwähnt. Martha hat versäumt, über die Vielgeschäftigkeit ihres Lebens auf das Wort Gottes zu hören. Das war ihre Not. Angebunden. Weißt du, und vielleicht sagt einer, trifft mich alles nicht. Trifft mich doch alles nicht, was du mir gerade sagst. Doch eine Bindung, der wir alle letztendlich unterliegen, ist der Tod. Eine ganz furchtbare Bindung, weil wir da nicht rauskommen. Aus dieser Nummer kommen wir nicht raus. Und jetzt kommt dieser Jesus und möchte uns losbinden. Löst sie auf, sagt er zum Vater. Ist das nicht wunderbar? Bei Hiob heißt es, ich weiß, dass mein Erlöser, Hebräisch Goel, lebt. Der mich losmacht von der Macht der Sünde, der mich losmacht von mir selber. Das ist ja das Furchtbare, dass wir immer denken, wir sind was und vor Gott sind wir eigentlich nichts als elende Sünder. Luther sagt von sich selber, ich bin ein alter, dreckiger Madensack, das sind wir. Manch einer denkt, na, das bin ich auch nicht. Doch, die Bibel sagt uns das ganz deutlich. Keiner, aber auch nicht einer, ist ohne Sünde. Und wenn es jetzt nicht den Ausweg gäbe, meinen Schülern auch immer gesagt, habe ich gesagt, Thomas, verschreck die Leute nicht, mach die Tür auf, geh leise raus und lass sie bitte da. Jetzt sehen wir doch, dass die große Bindung, Jesus selbst hat sich binden lassen ans Kreuz. Dort ist er hingenagelt worden, dass wir von unseren Bindungen frei werden können. Ist das nicht wunderbar? Dieser Jesus führt doch uns in die Freiheit, die Welt der Freiheit, die Welt, die letztendlich in der Abhängigkeit und Geborgenheit von Gott uns durch den Sündenfall zugeschlossen ist. Da ist das Paradies verloren. Aber jetzt, durch Bethlehem und durch das Kreuz, ist dieses Türchen wieder aufgeschlossen. Dieser Engel, der vor dem Paradies steht, der wird dann sagen, ja, da hat der König aller Könige dafür bezahlt, dass du wieder nach Hause kannst. Wir sind zur Freiheit berufen. Und zu dieser Freiheit bindet uns Jesus los. Losgekauft, sagt 1. Petrus 1. Losgekauft durch das Blut Jesu. Adventsführungen. Es ist ja ein seltsames Bibelwort, was wir hier haben. Jesus zeigt ihnen ein Stück weit dieses Dorf und sagt, da, also wenn er da reingeht, Den einfachen Befehl, führt sie zu mir. Führt sie zu mir. Und das haben wir ja schon öfters gehört. Da geht Jesus in Jericho hinein und da sitzt der blinde Bartimäus da und brüllt nur noch, hat nur noch eine Chance, die er sieht, Jesus, hilf mir. Und Jesus sagt, führt ihn zu mir. Nach seiner Auferstehung ist er mit seinen Jüngern am Ölberg und er geht dann, aber er sagt vorher noch etwas. Er schaut mit weitem Blick über die Landschaft und sagt, ja, dort sind die Schlachtfelder, dort sind die Familien, die Streitenden, die prassenden Reichen und die seufzenden Armen. Und er sah die Unruhe dieser Völker, dieses Völkermeeres und diese steinernen Herzen, die Welt ohne Gott. Und dann sagt er, geht hin, führt sie doch alle zu mir. Führt sie zu mir, das ist sein Befehl an uns. Die ganze Kirche hat diesen Befehl. Führt sie doch zu mir. Nichts anderes als der Missionsbefehl. Führt sie doch zu mir. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Er sagt auch, kommet her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das sagt kein Herr Merz, das sagt keine Frau Merkel, das sagt kein Bundeskanzler. Aber Jesus sagt das, der König aller Könige. Und jetzt kommt dieses majestätische Wort, führt sie zu mir. Das heißt doch im Klartext, es gibt außer Jesus kein Heil. Apostelgeschichte 4, es ist in keinem anderen Heil als allein in dem Namen Jesus. Herzlichen Dank. Alles in diesem einen Namen. Schaut, das ganze Leben ist doch für uns eine Plackerei. Wir sind ein Abbruchunternehmen bis zum Ende, sage ich immer. Da kleppert das Knie, da tut die Hüfte nicht mehr richtig, der Blutdruck schießt über alle Dinge hinaus und, was es da nicht alles gibt. Und wenn wir zum Arzt gehen, dann heißt es doch nur, oh, hoffentlich findet er nicht wieder irgendwas, wo ich schon wieder irgendwas schlucken muss. Und dann sehen wir, dort sagt dieser Jesus, es ist in keinem anderen das Heil, als allein in diesem Jesus-Namen. Es ist wunderbar, das zu wissen. Auf der ganzen Welt sind Aufbrüche zu Jesus hin, dass in Indien, in China, Myanmar habe ich jetzt gelesen, wo viel Verfolgung ist. Auch in der arabischen Welt sind sie oft ganz alleine, aber sie kommen zu Jesus, weil sie gesehen haben, dort ist einer, der will mein Heil. Der will nicht mein Geld oder meine Ehre, sondern der will mein Heil, mein ewiges Heil. Und deswegen sagt Jesus zu mir, führt sie zu mir, weil er der Einzige ist, wo ich meine ganze Sündenlast losbekomme. Deswegen sagt er auch das zu den Jüngern. Und mir war es das Gleichnis jetzt einfach, führt sie zu mir. Die große Frage ist natürlich, wollen wir uns führen lassen? Es gibt auch störrische Esel. Sagt man so. Ja, so ein bisschen platt. Ja, die sagen, das brauche ich nicht. Aber es wird niemand gezwungen. Ja. Es ist immer das Angebot. Ein drittes, die Heilsgewissheit. Das Wunderbare, ich habe diese Verse auch, die hier so als 5 Punkte im Text ein wenig markiert. Sie fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Das ist doch wunderbar. Die gingen nicht hin und sagten, oh, da gibt es keinen Esel. Ja, wir haben es auch schon in anderen Sachen gesehen. Bei der Geburt des Heilandes, jetzt an Weihnachten, die Engel sagen das so, da ist der Heiland geboren. Und sie gehen, die Hirten, und dann stand dran, sie haben sich völlig verlaufen. Nichts gefunden, außer einer Blechdose. Nein, da steht dran, sie haben es so gefunden, wie es ihnen gesagt wurde. Ist doch köstlich. Das Wort Gottes darauf ist Verlass. Wir denken ja immer, das ist so eine windige Sache. Aber hier sehen wir doch genau, das Wort Gottes hat Kraft und es trifft genau ein. Beim Passa, sie wussten nicht, Jesus wusste ja nicht, wo es Passa machen soll. Doch, er wusste es natürlich, die Jünger wussten es nicht. Und dann sagt er, geht dorthin, fragt den Mann, der Meister braucht es, und was war? Sie fanden es genau so, wie Jesus gesagt hatte. Das ist doch christlich. Warum tut es nicht so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, aufs Glatteis führen? Weißt du warum? Der Glaube braucht die Probe. Es gibt keinen Glauben, der nicht in die Probe hineingestellt wird. Ich habe mal bei Röcheln-Völklingen im Studium gearbeitet und da an dem Hochofen, da haben sie dann so einen Bandstahl gehabt und da haben sie immer ein Stückchen rausgeschnitten, so kleine Stückchen, und der legt es nachher auf eine Presse und runter damit. Und das hat er so lange gemacht, bis keine Risse mehr in diesem gestauchten Material waren. Genau so ist das auch. Da guckt doch der Stahlbauer, der möchte doch erstklassige Qualität haben. Der möchte doch nicht irgendwo ein Metall verkaufen, wo nachher sagt, ja, die Schrauben sind halber alle abgebrochen. Nein, wenn schon der Stahlbauer Völkling, Röchling, Völklingen so mit ihrem Stahl besorgt sind, dass es gut ist, wie viel mehr soll der Glaube dann auch herauskristallisiert werden, dass er gut wird, dass er die Proben besteht, dass wir nicht, wie soll ich sagen, hin und her gebandelt werden, sondern dass dieser Glaube felsenfest sich auf Gottes Wort verlässt, und dazu bedarf es mancher Nöte, mancher Punkte, wo wir sagen, ach, muss das sein. Und hier sagt Jesus ganz deutlich, sie fanden es, wie er es gesagt hatte. Kleines Beispiel von mir, eine Prüfung, bisher habe ich immer eine Prüfung auf dem ersten Rutsch hingekriegt, und eine Prüfung war, oh, ich dachte, nee, das ist daneben gewesen. Und nun, dann ist ja immer die Frage, wenn man so eine Prüfung versiebt, soll ich sie nochmal machen, oder war das vielleicht ein falscher Weg, den ich einfach nicht richtig kapiert habe? Und meine Frau und ich, wir haben gesagt, Herr, schenk es einfach, dass wir Licht bekommen über diesen Weg, soll ich die Prüfung noch einmal machen oder nicht? Und wir haben einfach gewartet. Nach einigen Monaten saßen wir zu Hause beim Abendessen und lasen Krummachers Manna, so ein Andachtsbuch, und ich schlag dort auf und sehe Markus 6, Markus 5, 36. Fürchte ich nicht, glaube nur. Ich sage meiner Frau, du, das ist die Antwort auf unsere Frage. Ich soll weitermachen und die Prüfung noch einmal machen. Und genauso war es richtig. Wir haben es genauso vorgefunden, wie er es gesagt hatte. Also, das ist nur ein kleiner Lichtblick, den wir haben können, wenn wir ja um den Willen Gottes ringen und fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Er wird es uns sagen. Ein viertes, die Adventsfrage. Und jetzt wollen wir einfach mal nach Betfage gehen. Das ist ja auf Deutsch heißt es das Haus der unreifen Feigen. Ja, das Feigenhaus könnte man sagen. Feigenhausen. Ne? Schwachhausen wissen wir auch, Habenhausen, hier ist Feigenhausen gemeint. Und auf diesem kleinen Fleckchen, da saß vielleicht dieses Ehepaar, der Esel gehört hat, das war der einzigste Wert und Gut, was sie so hatten, nicht. Sitzen dort, das Tier ist angebunden. Vor allem kommen da diese zwei Männer, kennen sie gar nicht, und machen sich zu schaffen an den Esel, wegbinden. Da war so ein Ring vielleicht, nicht? Und dann eine Schnur drum gehabt. Und die gucken aufs ganze Sitzen. Und dann fragen sie empört und er schaut, ja, sag mal, warum löst ihr denn das Füllen hier ab? Der Herr braucht. Tja, ihr dürft jetzt nicht denken, dass diese Bauersleute mit strahlenden Augen glorifizieren, gesagt haben, ja natürlich, also geht alles in Ordnung, für Jesus machen wir doch alles. Vielleicht saßen sie da und sagten, ach ja, nüchtern wie sie waren, den Esel hergeben, ja, wir haben ja nur den Esel. Aber der Herr wollte es. Schaut, das ist das Erstaunliche, dass hier gar nichts weiter steht. gar nicht Befindlichkeit dieser Bausleute. Und jetzt tritt irgendwie so eine Stille ein. Und in dieser Stille führen die Jünger den Esel jetzt fort. Und ich denke mir, dass jetzt in diesem Herzen dieser Bausleute ein Kampf anfing. Dass man fröhlich einverstanden ist, ist, denke ich, nicht unbedingt das Erste. Aber sie haben es weggegeben, auch wenn es im Herzen wehtat. Und jetzt gehen wir vielleicht einfach noch einmal nach Bethphage zu diesen Bauersleuten. Und wir sitzen zusammen mit denen auf der Bank. Und dann schauen wir auf den leeren Ring und fragen, vielleicht hat es wehgetan. Und vielleicht nickt jetzt die Bäuerin leise und sagt ja. Und dann kommt jemand anders und sagt, du, mir hat er noch viel mehr genommen. Mein kleines Kind, mit 3 Jahren überfahren. Da kommt vielleicht noch einer und sagt, du, meine Frau ist verstorben. Ich habe sie weggeben müssen. Ich habe sie gehen lassen müssen. Und auf einmal kommen noch viel mehr. Da sagt einer vielleicht, er hat mir die Mutter genommen. Ein junger Bursche. Ein junges Mädchen, er hat mir meinen Liebsten genommen. Und mir den Mann, klagt vielleicht eine Frau. Ja, der Herr tut es einfach, er allein. Weißt du, und wenn er uns etwas nimmt, dann ist das nicht so, dass wir diese Frage nach dem Warum, die kommt. Schwere Dinge dürfen wir vor unserem Herrn ausbreiten. Aber wir bekommen jetzt keine Antwort. Wir können Gott nicht vor unsere Richterschranke ziehen, was wir so gerne wollten. Er ist immer souverän. Weißt du? Und egal was ist, ich weiß nicht, wie lange ich hier noch rumspringe. Wie lange meine Frau, meine Kinder, 4 Jungs haben wir und 7 Enkelkinder. Wenn wir eines geben müssten, ja? Das wird wehtun. Aber weißt du, was dann wichtig ist? Dass Jesus nichts entgleitet. Gar nichts. Wir haben es immer nur mit Jesus zu tun. Und Paulus sagt an die Römer, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge, wirklich alle Dinge zum Besten dienen. Dass wir der Heiligkeit, sagt der Hebräer 12, der Heiligkeit Gottes teilhaftig werden. Es ist ein großes Geheimnis, wenn Gott seine Leute, ja, wie soll ich sagen, auch in diese Zucht hineinnimmt. Gib her, was du nicht halten kannst. Und danke Gott, fang an zu danken, wir bekommen keine Antwort. Aber die Antwort heißt doch, hernach wirst du erfahren, dass es gut war. Es ist etwas, ja, wo wir an Grenzen unseres Verstehens und Wissens kommen. Und da ist nur eines nötig und wichtig für uns, dass wir das Vertrauen auf ihn nicht verlieren. Und ich will auch gar nicht darüber reden, wir haben Kollegen gehabt, dann sind die Frauen weggestorben. Ja, dass das ganz hart ist. Aber wir haben einen Heiland, der uns dorthin durchhilft. Gott hat doch noch viel mehr ausgehalten. Er hat seinen einzigen Sohn hier in diese Erde für dich und für mich hineingeworfen. Und Jesus sagt doch nicht, oh, Moralinsauer, oh, welche Dinge. Mein Gott, sind einfach. Er sagt, deinen Willen zu tun begehre ich. Er hat genau gewusst, das Ziel meines Lebens hier ist Golgatha. Und was hat Gott nicht aus dieser menschlich gesehen Unmöglichkeit gemacht? Das Heil für alle Menschen. Deswegen, wenn Gott uns etwas nimmt, dann kommen diese Adventsfragen auf, aber dann dürfen wir wissen, was ich jetzt tue. Hernach wirst du es erfahren. Und ein letztes noch, der Adventsbedarf. Das habe ich gar nicht richtig verstanden. Der Herr bedarf ihrer. Er hätte so machen können, Schiff und da steht ein Esel da. Oder ein Pferd oder irgendwie was Tolles. Wir sind ja eigentlich diejenigen, die Jesus bedürfen. Jetzt sagt Jesus, ich bedarf ihrer. Zu diesen zwei Jüngern, die er dort schickt. Ich bedarf euer und geht, ich bedarf dieses Esels. Ist das nicht etwas Ungeheuerliches? Wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, das kapiere ich im Leben nicht. Er könnte viel besser ohne mich hier arbeiten, wenn da ein Engel stehen würde und hier was richtig erzählen würde. Boah! Nein, er nimmt uns, dich und mich, er hat keine anderen Hände als die deinen und die meinen. Er bedarf unser. Vielleicht denkt jemand, na, ich bin schon lange so, dass ich nur noch hier mit dem Rollator rumkomme, gerade so. Er bedarf deiner für das Gebet. Das ist eine wunderbare Aufgabe. Eine königliche Aufgabe. Eine christliche Aufgabe, das Gebet. Und wenn wir gar nicht mehr können, das Gebet ist eine wunderbare Waffe für die Gesellschaft, für die Politiker, für die Gemeinde, für die Familienangehörigen, für die Enkel. Ach, es gibt so viele, die unser Gebet brauchen. Er bedarf unser. Weißt du, es gibt eine, damit schließe ich, unsere Grammatik heißt ja immer ich, du, er. Ne? Das ist unsere Grammatik. Ich zuerst, dann kommst du und dann irgendwer der Nächste. Die göttliche Grammatik dreht sich um. Er steht zuerst, Jesus. Und dann kommst du, der Nächste. Und dann komme ich. Und indem wir das umdrehen, werden wir nie zu spät kommen. Nehmen wir diese 5 Neuigkeiten vom Adventsesel einfach mit in die nächste Woche. Amen.